dazu. Gerne begrüße ich Sie zu einer neuen Sendung des Rechtsstaats im Kontrafunk. Mein Name ist Tobias Gall, ich bin Rechtsanwalt in Berlin und werde heute mit drei Gesprächspartnern über Verfahren reden, die durchaus grundlegende Bedeutung für den Rechtsstaat im Lande entfalten können oder noch weiter entfalten dürften. Während der Sommerpause des Rechtsstaats im Kontrafunk ist im Justizbereich nämlich viel geschehen. Nach 44 Verhandlungstagen hat sich in Stuttgart die strafrechtliche Beurteilung durchgesetzt, dass Michael Ballweg weder Betrug noch Geldwäsche begangen hat. Die 5. Strafkammer des Landgerichts Stuttgart hatte schon einmal eine unzureichende Verurteilungswahrscheinlichkeit eingeschätzt, was das OLG zum Betrug anders sah. In einem Rechtsgespräch machte die 10. Große Strafkammer dann deutlich, keine Strafbarkeit zu sehen. Da die Staatsanwaltschaft keiner Einstellung zustimmte, kam es dann schließlich doch zum Freispruch. Mein erster Gesprächspartner hat Michael Ballweg verteidigt. Er gehört zu den profiliertesten Strafverteidigern des Landes und kann ebenso kenntnis- wie detailreich Näheres berichten. Herzlich willkommen, Gregor Samimi.
Ja, hallo.
Was war denn eigentlich genau das Tatbestandsmerkmal, über das drei Spruchkammern und eine Staatsanwaltschaft so uneins waren?
Ja, im Grunde genommen ging es ja um den versuchten Betrug, um das Thema Steuerhinterziehung. Das Thema Geldwäsche, das war schon gar nicht mehr Thema des Strafverfahrens, weil dieser Komplex nicht eröffnet worden ist. Also tatsächlich drehte es sich insgesamt nur um den Themenbereich versuchten Betrug und Steuerhinterziehung.
Gerade in der kritischen Öffentlichkeit ist sehr schnell die Einschätzung vorherrschend gewesen, die Kernvorwürfe der Staatsanwaltschaft zum Betrug seien, wie Juristen gerne formulieren, abwegig gewesen. War es vielleicht doch etwas weniger klar?
Nein, ich würde sagen, für den interessierten Zuhörer oder Betrachter war es so, dass es eigentlich von vornherein abwegig erschien, dass hier ein versuchter Betrug vorliegen könnte. Man hätte dann ja sonst erwarten müssen, dass Michael Ballweg Spendengelder einwerben wollte, die er zweckwidrig hätte verwenden wollen. Und es war ja überhaupt nicht naheliegend, zumal die Spender in den Überweisungsträgern ja gar keine Zweckbestimmung angegeben hatten. Häufig fanden sich bei der Zweckbestimmung so Aussagen wie Spende oder Danke für alles. Und es gab auch ein paar wenige Überweisungen, die so ein bisschen scherzhafter Natur waren, wo ein Betrag von 4 Cent gespendet worden ist und wofür dann der Spender aber eine Spendenquittung verlangt. Und diese Überweisungen wurden dann regelmäßig von Michael Ballweg zurück überwiesen. Also im Prinzip wurde die Spende an der Stelle nicht angenommen. Und die Polizei hat sich ja große Mühe gegeben, von den 9.450 Spendern, ja, rund 1.000 Spender anzuschreiben mittels eines umfangreichen Fragebogens von rund 20 Fragen. Und bei der Beantwortung oder Auswertung dieser Fragebögen hätte man eigentlich schon sagen müssen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen möchte, dass die Vorwürfe konstruiert worden sind, aber jeder führt ja ein Unternehmen oder eine Behörde recht unterschiedlich. Also eine Anwaltskanzlei führt man anders als eine Polizeibehörde. Wir sind ja als Unternehmer immer streng darauf bedacht, dass wir wirtschaftlich handeln, und es waren wahrscheinlich vergeudete Steuermittel, die da aufgebracht worden sind, um diesen in Anführungsstrichen konstruierten Vorwürfen nachzugehen.
Ja, wiederum in der kritischen Öffentlichkeit, insbesondere auch der Maßnahmengegner, will man das rechtsstaatliche Grundproblem der sogenannten Corona-Justiz ja in der Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften festmachen. Angeführt wird dabei meist ein Urteil oder mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs, EuGH, der misstraue der deutschen Staatsanwaltschaft so sehr, dass er sie keine europäischen Haftbefehle ausstellen lasse. Sie sei nämlich keine unabhängige Justizbehörde. Sollte sie das überhaupt sein, eine unabhängige Justizbehörde, oder ist in unserer rechtsstaatlichen Ordnung das so gar nicht vorgesehen?
Ja, da kann man also ganz unterschiedliche Meinungen vertreten. Diese Haftbefehle, die werden ja im Grunde genommen ja nicht von der Staatsanwaltschaft ausgestellt, sondern von ordentlichen Gerichten. Das muss man streng auseinanderhalten. Das heißt, wenn deutsche Gerichte einen Haftbefehl erlassen, dann geschieht das eben nicht durch die Staatsanwaltschaft. Also man kann es so machen wie bisher, dass die Staatsanwaltschaft weisungsgebunden ist. Man kann aber auch eine andere Gangart befürworten. Also beide Systeme haben Vor- und Nachteile.
Aber von einem rechtsstaatlichen Grundproblem der Staatsanwaltschaften, dass sie in bestimmter Weise von der Exekutive sozusagen Anweisungen erhalten können, würden wir doch vielleicht eher weniger sprechen.
Ich kann es ja nur aus meiner Praxis als Anwalt beleuchten. Also ich hatte in 30 Jahren Berufserfahrung eigentlich nie Anlass zur Kritik. Dieses System, so wie es jetzt gewählt und aufgestellt worden ist, zu kritisieren. Es hat sich in der Praxis bewährt. Es ist pragmatisch. Man kann Feinjustierungen vornehmen, aber die müssen natürlich billig und gerecht erfolgen und auch für den Bürger nachvollziehbar und akzeptabel sein. Die Corona-Zeit, die wir jetzt so erlebt haben, bildet sicherlich auch eine Ausnahme. Und da musste sich das System, wie wir es bis jetzt erlebt haben, auch bewähren, auch was die rechtsstaatliche Dichte betrifft. Und da kam natürlich das eine oder andere zutage, was kritikwürdig ist. Das möchte ich gerne zugeben. Wenn wir jetzt aber die Corona-Zeit außen vor lassen, bin ich der Meinung, dass sich das System, so wie sich das bis jetzt uns dargestellt hat, bewährt hat.
Konnte man denn auch im Gerichtssaal den Eindruck gewinnen, dass es der Staatsanwaltschaft Stuttgart eher um ein politisches Anliegen ging oder eben doch nur um, ja, aus ihrer Sicht wichtige strafrechtliche Fragen zu Eingehungsbetrug und vielleicht auch ursprünglich Geldwäsche?
Ja, da kann man nur Mutmaßungen aufstellen. Ich halte es für möglich. Möglicherweise ist es auch wahrscheinlich, aber es gibt Indizien. Wir könnten uns vorstellen, dass der Einfluss genommen worden ist, aber so richtig handfeste Beweise dafür, davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft von politischer Seite instrumentalisiert worden ist, dafür fehlen mir Beweise. Da kann man sicherlich eine andere Meinung zu vertreten, aber ich halte mich ja streng danach, ob ich Urkunden finde, Zeugenaussagen, vielleicht auch anekdotenhafte Berichte von Seiten der Politik. Aber ich sage es so, wie es ist, aus meiner Wahrnehmung heraus. Also ich hatte dafür keine Anhaltspunkte, wo ich jetzt frei und fromm heraussagen kann, ja, da gab es Einflussnahme. Also das kann ich so nicht bestätigen.
Ich finde ja, dass gerade die 10. Strafkammer des Landgerichts Stuttgart, aber übrigens auch zusammen mit dem OLG Stuttgart, sich um die Rechtsstaatlichkeit solcher politisierten Strafprozesse durchaus in hohem Maße verdient gemacht hat. Die durch die Staatsanwaltschaft vertretene Exekutive vertrat einen wohl eher zweifelhaften Ansatz in der strafprozessualen Öffentlichkeit und das Gericht hat dazu zugunsten des Angeklagten und mit Hilfe natürlich der Verteidiger mit aller Klarheit deutlich gemacht, dass hier nichts strafrechtlich Verurteilungswürdiges geschehen ist. Ist das nicht viel erstrebenswerter, also ein solches Verfahren, das mit einem solchen Ergebnis endet, als eine frühzeitige Einstellung? Ist das nicht der eigentliche Sieg des Rechtsstaats?
Also in welchem Punkt jetzt konkret?
Dass das Landgericht an 44 Verhandlungstagen eine vollumfassende Aufklärung betrieben hat und dann eben einen doch weitgehenden Persilschein ausgestellt hat, dass eben kein strafbares Handeln vorgelegen hat.
Ja, es hätte jetzt vielleicht nicht 45 Tage gebraucht, um das feststellen zu können oder zu müssen. Da hätten vielleicht 8 Tage gereicht. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt gehabt, dass man eigentlich schon nach Auswertung des Akteninhalts eigentlich schon vorausschauend hätte sagen können, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Und für Michael Ballweg ist es insgesamt ein richtig großes Sonderopfer gewesen, sich diesem Strafverfahren in der Gänze stellen zu müssen. Das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Also ich rede noch nicht mal von den Anwaltskosten, sondern Michael Ballweg war ja im Prinzip gehindert, einer ordentlichen Tätigkeit nachzugehen, Geld zu verdienen. er war ja im Prinzip 2 Tage die Woche an dieses Strafverfahren gebunden und hatte auch keinen Kopf für andere Dinge. Also ich bin der Meinung, das war schlussendlich dramatisch und man hat es im Prinzip allen Prozessbeteiligten auch ansehen können, dass das ganz schön Kraft und Mühe gekostet hat, das Verfahren insgesamt durchzustehen.
Apropos Öffentlichkeit, wäre es nicht zu wünschen gewesen, dass der Prozess noch öffentlicher gewesen wäre? Also war Michael Ballweg mit der Wahrnehmung des Verfahrens auch in der kritischen Öffentlichkeit manchmal unzufrieden, da er ja, wie Sie sagen, stellvertretend für alle Querdenker dieses Verfahren hat über sich ergehen lassen?
Naja, wir hatten ja am ersten und am letzten Tag sehr viele Medienvertreter, viele Kamerateams zugegen, die sich für das Verfahren interessiert haben. Und am 2., 3., 4. und bis zum 44. Verhandlungstag kamen relativ wenig Prozessvertreter oder Medienvertreter. Wer aber da war, das waren die Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung, die regelmäßig erschienen waren und dem Michael Ballweg auch empathisch beigestanden haben. Also das war immer ein schönes Gefühl, immer wieder dieselben Personen zu begegnen und in freundliche Gesichter zu schauen. Aber insgesamt möchte ich schon zugeben, dass die Medienerstattung, also ich sag's mal so, von Seiten der Bewegung heraus als eher dürftig zu bezeichnen ist. Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass dieser Prozess von den Medienvertretern boykottiert worden ist. Aber ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle für Michael Ballweg auch mehr Interesse erwartet. Dass jetzt am letzten Hauptverhandlungstag ein Riesenhype ausgebrochen ist, das war ja jetzt zu erwarten. Aber während des Prozesses ist da nicht viel passiert.
Insgesamt, so im Sinne eines Schlussworts, war das ganze Verfahren mit der Untersuchungshaft und der insgesamt Dauer ein Schandmal des Rechtsstaats. Oder im Ergebnis vielleicht doch gewissermaßen der Sieg des Rechtsstaats über ein sehr zweifelhaftes staatliches Handeln?
Also ich muss sagen, dass sich der Rechtsstaat hier in diesem Verfahren bewährt hat. Er hat alle Spielregeln eingehalten, die wir sonst von anderen Verfahren auch kennen. Die Kammer hat, wie der Pressesprecher das ja auch erwähnt hat, also jeden Stein umgedreht, hat viele Zeugen vernommen, hat sich viele Urkunden angeschaut bzw. verlesen. Also dieses Verfahren ist eigentlich, was die Hauptverhandlung betrifft, also ist eigentlich mustergültig für den Rechtsstaat. Und da bin ich der Meinung, dass da meine Erwartungen vollends erfüllt worden sind, die ich an den Rechtsstaat gehegt habe. Und mir wird ja häufig die Frage gestellt, leben wir dann noch in einem Rechtsstaat? Also es klingt manchmal so ein bisschen von den Menschen so frustrierend, wenn sie mir die Frage stellen. Also ich muss da immer so ein bisschen eine ausweichende Antwort geben. Also ich kann es nicht immer und für jeden Fall behaupten, aber die Fälle, die ich so als Anwalt mit begleiten durfte in der Corona-Zeit, das waren vielleicht 150 Fälle, da kann ich bestätigen, dass alle Verfahren rechtsstaatlich gelaufen sind und wir auch ein gutes Ergebnis erzielen konnten. Aber wichtig ist bei den Verfahren natürlich auch, dass man miteinander fair und höflich umgeht. Und das ist in dem Ballweg-Verfahren ja uns als Verteidigerteam auch ganz wichtig gewesen, dass wir nicht durch eine überengagierte Verteidigung uns einem Freispruch in den Weg stellen. Ja, da muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Also man kann durch eine überengagierte Verteidigung oder durch eine Politisierung des Verfahrens einen Freispruch auch verhindern. Und das haben wir im Prinzip erkannt und wir haben es auch dementsprechend umgesetzt. Und ich bin froh, dass die Kammer das zu schätzen wusste. Umgekehrt wussten wir natürlich auch zu schätzen, dass die Kammer mit uns fair umgegangen ist und keine übertriebene Strenge an den Tag gelegt hat. Ich hatte ja am ersten Hauptverhandlungstag so ein kleines Opening Statement gehalten und habe die Frau Vorsitzende auch direkt angesprochen. Das ist ja eine erfahrene Juristin. Sie kommt aus Stuttgart und ich komme aus Berlin. Und ich habe ihr gesagt, dass wir uns in den Verfahren auch wechselseitig eine Chance geben müssen und zuhören sollten und dass man uns auch einen gewissen Spielraum zubilligen möchte, um auch die richtigen Fragen stellen zu können. Und ich hatte das Gefühl, dass das Gericht auch froh war, auf ein Verteidigerteam zu treffen, das im Prinzip mit dem Spruchkörper moderat umgegangen ist. Natürlich haben wir hier und da auch uns nicht verstanden. Es haben sich auch Disharmonien eingeschlichen, aber die konnten wir insgesamt immer wieder gut überwinden. Und ich bin froh, dass uns der Erfolg in der Sache auch recht gegeben hat.
Ja, dafür und für dieses Gespräch danke ich Ihnen auf das Herzlichste. Jetzt freue ich mich, mit einem weiteren renommierten Strafverteidiger sprechen zu können, der sicher zu den sichtbarsten Rechtsanwälten gehörte, die von Anfang an das Corona-Unrecht bekämpft haben. Wir kennen uns seit Jahren und duzen uns. Herzlich willkommen, Dirk Sattelmeier.
Ja, ich grüße dich, Tobias. Hallo.
So zuversichtlich ein der Freispruch für Michael Ballweg für den Zustand des Rechtsstaats stimmen kann, so sehr verdüsterte sich der Blick auf diesen Rechtsstaat, wenn man den endgültigen Ausgang des Verfahrens gegen den aus meiner Sicht heldenhaften Richter am Amtsgericht Weimar, Christian Detmar, betrachtet. Nach Verwerfung der Revisionen gegen seine Verurteilung zu 2 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung, die zwingend mit dem Ende des Richterverhältnisses verbunden ist, hat das Bundesverfassungsgericht seine Verfassungsbeschwerde nicht einmal zur Entscheidung angenommen, weil Anwendung und Auslegung des Strafrechts vorliegend nicht zu beanstanden seien. Spätestens durch diese Nichtentscheidung hat mein Vertrauen in den Rechtsstaat in der selbstgewählten Corona-Krise schwersten Schaden genommen. Wie geht es dir damit?
Ja, der Fall Detmar ist sicherlich ein sehr prominentes Beispiel, das durchaus exemplarisch für zahlreiche Strafverfahren steht, die wir in den letzten Jahren von der dritten Gewalt im Staate ja um die Ohren gehauen bekommen haben und uns Anwälte der gewissermaßen alten Garde durchaus Bauchschmerzen bereitet haben. Es gibt ja nicht nur diesen Fall, es gibt ja zahlreiche Fälle, insbesondere auch vor den Amtsgerichten, die ich ja auch betreut habe. Und hier standen vor allem auch die Meinungsdelikte auch in der jüngeren Vergangenheit im Fokus. Nun ist natürlich der Fall Detmar in seiner Konsequenz besonders hart, da er ja aus dem Richteramt hier entlassen wurde und auch seine Pensionsansprüche verloren hat. Und man kann sicherlich das auch als warnendes Beispiel an die gesamte Richterschaft werten, bloß nicht aufzubegehren, wenn es mal etwas enger wird und man gewissen Narrativen hier entgegentreten möchte. Ich sehe in all den Fällen eher eine große Gefahr für die Zukunft, dass sich die Spruchkörper ja allzu willfährig dem staatlichen Handeln beugen und auch allzu großzügig durchwinken und uns Anwälte, die wir ja eh schon irgendwo als lästige Notwendigkeit, denn als wirkliches Organ der Rechtspflege gesehen werden, zu Statisten erstarren lässt.
Nochmal zu Detmar. Hat der Maßnahmenstaat da nicht über die sprichwörtlich weisungsgebundene Staatsanwaltschaft hart gegen einen aus der Reihe tanzenden Familienrichter durchgegriffen und ihn gewissermaßen gnadenlos wegen Unbotmäßigkeit aus ihren Reihen entfernt? Das ist so drastisch formuliert, aber doch richtig.
Ja, in der Nachschau drängt sich dieser Verdacht sicherlich auf. Und es scheint, wie so häufig in den letzten Jahren zu sein, dass das Urteil vom Ergebnis her motiviert zu sein scheint. Und anders kann ich mir zum Beispiel die fehlende dezidierte Auseinandersetzung mit seiner Stellung als Familienrichter und der daraus ja auch resultierenden Eigenschaft als Schutzfunktion für Kinder eigentlich nicht erklären. Denn darauf kam es ja eigentlich an. Und das hat das Gericht oder die Gerichte, es waren ja mehrere, hier überhaupt nicht berücksichtigt. Und es ist natürlich ein Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts und das ist eigentlich die Weigerung, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen. Das erleben wir leider auch sehr häufig und es belegt eigentlich unsere Befürchtung, dass in gerade solchen derartigen Fällen das dann ganz einfach ist, hier mit diesem Nichtannahmebeschluss, der durchaus gesetzlich auch so vorgesehen ist, den Fall nicht weiter zu beleuchten unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Die Sichtweise von Detmar auf die damalige Situation der Maskentragungspflicht durfte, so scheint es, einfach nicht Schule machen. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich so nicht sein darf.
Also auch die Verfassungsgerichtsverfahren sind ja inzwischen fast zu einer Art Gnadenrecht verkommen. Wir haben beide in vielen, vielen Verfahren den Eindruck gewonnen, dass Angehörige des Justizbereichs, sage ich jetzt mal weit gefasst, nicht selten letztlich politisch motiviert bei staatlichen Maßnahmen irgendwie mitgemacht haben. Wo waren die meist kleinen Auffälligkeiten, insbesondere im strafprozessualen Bereich, nach deiner Erfahrung?
Naja, das Strafverfahren beginnt ja eigentlich beim Ermittlungsverfahren, also bei der Staatsanwaltschaft. Und da habe ich einen sehr starken Verfolgungseifer der Strafverfolgungsbehörden ja auch wahrnehmen können. Und das äußert sich darin, dass möglichst akribisch auch bei kleinsten Bagatelldelikten ermittelt wird, dass auch Akten gekennzeichnet waren als sogenannte Corona-Fälle. War so ein roter Aufkleber drauf, Achtung, Fall mit Corona-Bezug. Dann ging es hin zu Hausdurchsuchungen eben bei derartigen Bagatelldelikten, das haben wir heute allerdings auch noch. Es wurden auch die Mandanten durch die Instanzen gejagt. Das heißt, wenn man tatsächlich mal einen erstinstanzlichen Freispruch erwirkte, dann war das der Staatsanwaltschaft sicherlich ein Dorn im Auge und wurden dann Berufungen oder auch Revisionen eingelegt. Und damit kann man ja natürlich auch Angeklagte durchaus mürbe machen und dann zu einer vielleicht auch Einstellung bewegen. Auf der anderen Seite wird dadurch natürlich die Justiz in derartigen Fällen auch unbotmäßig beschäftigt. Das habe ich so erlebt und dass ich auch das Gefühl hatte, dass ja auch möglichst hohe Strafen, insbesondere auch gegen Corona-Täter, verhängt wurden oder verhängt worden sind, beziehungsweise die Vorgabe von vornherein da war, auch wenn sie vielleicht bis dahin 50, 60 Jahre noch straffrei durch das Leben gegangen sind. Also da wurde auch schnell mal die Grenze von 90 Tagessätzen überschritten, damit auch ja eine Vorstrafe hier im Strafregister steht. Also das ist tatsächlich festgestellt worden von mir und nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kollegen. Jetzt könnte man natürlich die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft als Grundübel anführen, aber in meinen Augen greift das zu kurz, denn das letzte Wort haben ja die Spruchkörper. Und die haben sich eben durch allzu häufiges Durchwinken, zum Beispiel von Anträgen auf Hausdurchsuchungen oder auf Erlass eines Strafbefehls hervorgetan oder auch eine Anklage allzu schnell zugelassen, denn die prüfen das ja eigentlich normalerweise nochmal. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass das ganz nach dem Motto gelaufen ist, da wird schon was dran sein, ist ja einer, der eine falsche Meinung vertreten hat oder auf der und der politischen Seite steht. Und da konnte ich dann auch feststellen, dass sehr, sehr häufig auch eine juristische Kontrolle derartiger Begehren der Staatsanwaltschaft überhaupt nicht stattgefunden hat und dass eben die Gerichte da sehr häufig grundlegende Prinzipien ja unseres juristischen Handwerks einfach nicht angewendet haben. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Paragraph 188, der berühmte der Majestätsbeleidigung, der beinhaltet ja eine sogenannte Tatbestandsrestriktion, nämlich die Beleidigung muss geeignet sein, das öffentliche Wirken des Politikers, der hier beleidigt worden sein soll, erheblich einzuschränken. Ich habe noch keine einzige Entscheidung gesehen, sei es im Ermittlungsverfahren, zum Beispiel im Rahmen eines Durchsuchungsbeschlusses oder auch in einem Urteil und einem Strafbefehl auch, wo eben diese Tatbestandsrestriktion festgestellt wurde, beziehungsweise Feststellungen dazu getroffen wurden, dass das so gegeben ist. Ich kann eigentlich keinen Fall mehr denken, wie eine Beleidigung, eine einfache Beleidigung, das Wirken auch eines überregionalen Politikers in irgendeiner Form hier erheblich einschränken kann. Das ist also ein Beispiel und auch hier hege ich den Verdacht durchaus, dass die Entscheidungen aufgrund der Denkweise vom Ende her getroffen wurden. Und das ist etwas, was natürlich in einem Rechtsstaat nicht zuträglich ist.
Also ich habe die Erinnerung, dass vor der Corona-Zeit in der Justiz eine sozusagen tabuhafte Vorsicht herrschte, um Gottes Willen jede Dimension des Politischen aus dem Verfahren herauszuhalten und sozusagen mit Sorgfalt die Pflicht zur politischen Neutralität auch und gerade der Judikative zu wahren. Daraus ist inzwischen ein Bekenntnismut geworden, ein Bekenntnismut der Missbilligung politischer Ansichten auf Seiten der Angeklagten, Delinquenten, wie auch immer. Nicht mehr nur strafrechtlich relevant abweichendes Verhalten wird sozusagen ganz nüchtern betrachtet und gegebenenfalls kriminalistisch beurteilt, sondern eben auch abweichende Meinungen. Sie werden zum Anlass genommen, straf- und ordnungsrechtliche Reaktionen intensiv zu prüfen, was ja diese Markierung der Corona-Fälle schon auf den Aktendeckeln angemerkt, das ist ja gewissermaßen eine politische Leitlinie, die man der Akte damit schon mit auf den Weg gibt. Was ist da los?
Ja, ich glaube, das ist so eine Art Ausfluss der seit Jahren immer weiter schwindenden Debattenkultur. Wir lassen es einfach nicht mehr zu, dass es mehrere Meinungen gibt. Und in dem Moment, wo eine Meinung schlecht erscheint, aus Sicht des herrschenden Narrativs, darfst du sie nicht mehr sagen. Wenn du das tust, dann missbilligen wir sie und wir versuchen sie auch zu sanktionieren. Das geht natürlich nicht. Das ist etwas, was dem Recht ja eigentlich fremd ist. Und das halte ich durchaus für das Grundübel. Ausfluss dessen sind dann auch die vielen Beobachter im Internet, die zum Teil mittels KI diese, in Anführungsstrichen sage ich immer, falschen Meinungsäußerungen dann zur Anzeige bringen. Und dann kommt auch noch da hinzu, dass die Strafverfolgungsbehörden durchaus freudig diese Anzeigen dann entgegennehmen und auch weiter bearbeiten. So gab es nicht selten irgendwelche vorgefertigten Strafanträge an Politiker. Also eine Beleidigung wird ja nur dann verfolgt, in der Regel jedenfalls, wenn ein Strafantrag vorliegt, was anderes als eine Anzeige. Und wenn dieser nicht vorliegt, dann ist das ein Verfahrenshindernis. Und diese Anträge wurden dann zum Teil von Beamten vorgefertigt an die betreffenden Personen geschickt. Es ist anders als mit einer Verfolgungsfreudigkeit nicht mehr zu erklären. Und das ist Ausfluss dessen, dass wir sagen, es gibt falsche Meinungen, die wir unbedingt unterjochen müssen. Und das Ganze passiert sogar in Zeiten, in denen die Justiz immer über zu viel Arbeit klagt. Und ich habe mal einen Richter erlebt in einem Amtsgericht hier in Baden-Württemberg, der hat mir gesagt, bei mir bleibt die Gesinnung draußen. In ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen im Rahmen des Paragraphen 46 StGB ist die Gesinnung überhaupt relevant, justiziabel, wie wir so schön sagen, für einen Schuldspruch. In der Regel bleibt sie draußen. Und das hat der Richter dann auch tatsächlich so festgestellt und am Ende freigesprochen. Das war auch richtig so. Und das passiert leider nicht mehr. Ich glaube, dass sich viel zu viele beeinflussen lassen, eben von der öffentlichen Meinung, die ja überall auch abrufbar ist. Die öffentlich vorherrschende Meinung ist eben diese. Und wenn jemand da abweicht, dann ist es ein Schmutzpuckel, wie auch immer. Und er trägt eben nicht zur Meinungsbildung bei, wie das eigentlich im Grundgesetz so vorgesehen ist. Ich glaube, das müssen wir ändern, dass wir wieder dahin kommen zu sagen, okay, wir können wieder diskutieren miteinander, wir können uns die Hände geben. Das passiert leider nicht. Das habe ich in meinen ersten 40, 45, vielleicht auch 50 Jahren anders erlebt. Und da ist was kaputt gegangen, ja.
Aber es ist eben wirklich etwas fundamental kaputt gegangen, weil ich empfinde nie eine Sensibilität auch nur dafür bei den Richtern oder Staatsanwaltschaften. Also auch außerhalb der Strafgerichtsbarkeit, in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zum Beispiel, ist man ja hemmungslos im Formulieren von politischen Moralismen. Das, was vor 20 Jahren vielleicht undenkbar gewesen ist. Ist da jetzt endgültig was kaputt gegangen, dass wir gewissermaßen auch der dritten Gewalt um die richtige politische Ansicht streiten? Oder kann man die Justiz wieder auf die Spur setzen?
Naja, man sagt ja immer so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke, wir müssen eben zu dieser Debattenkultur zurück, in der wir auch falsche Meinungen eben als politisch legitim erachten. Und nur dann finden wir dann auch den Weg zurück zu dem, was uns der Artikel 5 eigentlich mitgegeben hat, nämlich zu sagen, Meinungsäußerungen sind in der allergrößten Regel geschützt, und zwar grundgesetzlich. Mir hat vor kurzem mal ein Kollege gesagt, dass in den 90er Jahren es noch Verwaltungsrichter gab, die eine Freude daran hatten, mal der Obrigkeit durch ein Urteil, was natürlich rechtlich dann auch fundiert begründet war, durchaus mal so ein Schnippchen zu schlagen. Ich glaube, das hat sich irgendwo umgedreht. Ich glaube, dass sich allzu viele Richter dazu berufen fühlen, hier dem Staat zu dienen. Das ist natürlich so lange so richtig, wie es darum geht, hier Recht anzuwenden und Recht zu sprechen. Aber man darf das nicht blind machen. Und solange es dann eben Trusted Flagger und sonstige NGOs gibt, die in ihrem Kampf gegen Hass und Hetze alles und jeden mit einer abweichenden Meinung, mit einer Strafanzeige dann belegen, solange sehe ich auch ja bei den Großteilen der Straf- und aber auch Verwaltungsgerichte die Gefahr, dass so weitergemacht wird wie in den letzten Jahren. Dabei möchte ich aber nicht müde werden zu betonen, dass morgen es schon diejenigen treffen kann, die heute noch darüber jubeln, dass es einen mit der falschen Meinung getroffen hat. Denn der Rechtsstaat dient ja allein dem Schutz von uns Bürgern und ist kein Machtinstrument für Regierungen. Ich will hier mal an dieser Stelle Helmut Schmidt, unseren ehemaligen, durchaus auch geschätzten Bundeskanzler, zitieren. Der hat mal gesagt, der Rechtsstaat hat nicht zu siegen, er hat auch nicht zu verlieren, sondern er hat zu existieren. Er muss da sein. Und wenn er nicht mehr existiert, dann kann er auch nicht siegen oder gewinnen. Und genau das sollten wir versuchen hochzuhalten, dass der Rechtsstaat eben weiterhin existiert.
Ich wünsche mir, dass in den professionellen Juristenreihen eine Debatte stattfindet. Eine solche Debatte, wie wir sie hier haben, ganz kurz mal anklingen lassen. Aber das findet ja bisher in keiner Weise statt. Dennoch danke ich dir für diesen Debattenbeitrag.
Ja, dir auch. Herzlichen Dank, Tobias.
Zu guter Letzt und gleichzeitig in einem gewissen Sinne sowohl als Höhepunkt als auch als Tiefpunkt des aktuellen Rechtsstaats begrüße ich nun mal wieder das Mitglied des Deutschen Bundestages und hier vor allem den Rechtsanwalt Dr. Christian Wirth, der den rheinland-pfälzischen Landesbeamten, Stadtrat von Koblenz und Mitglied des Landtags Joachim Paul zuletzt vor dem OVG Rheinland-Pfalz gegen die Behauptung vertreten hat, Herr Pauls Verfassungstreue sei zweifelhaft. Herzlich willkommen, Herr Kollege.
Ich bedanke mich für die Einladung. Herzlich willkommen.
Wir können dieses vielschichtige Verfahren jetzt nicht komplett nacherzählen. Vielleicht auch, weil die Rechts- und Verfassungsverstöße des Wahlausschusses der Stadt Ludwigshafen, der Kommunalaufsicht, der Abteilung Verfassungsschutz des Innenministers und des Landtags ebenso zahlreich sein könnten wie die des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße und des OVG Rheinland-Pfalz, allzu vielgestaltig und komplex sind. Es geht hier um einen Antrag auf vorläufige Zulassung zur Oberbürgermeisterwahl der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Dieser Antrag soll laut OVG grundsätzlich gegenüber dem späteren Wahlprüfungsverfahren unzulässig sein, beziehungsweise nur ausnahmsweise dann zulässig sein, wenn das Wahlverfahren schon nach summarischer Prüfung an einem offensichtlichen Fehler leide, der beim Wahlprüfungsverfahren nach der Wahl zur ungültigen Erklärung der Wahl führe. Das soll ständige Rechtsprechung bis zum Bundesverfassungsgericht sein. Gehen Sie da noch mit?
Ich gehe grundsätzlich da nicht mit, weil hier muss man unterscheiden. Zum Beispiel in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen gibt es einen Rechtsschutz im Verwaltungsverfahren. Dort kann man gegen die Entscheidung des Wahlausschusses Einspruch einlegen und kommt dann zum Kreiswahlausschuss, der nochmals entscheidet. Das ist eine ganz andere Qualität als in Rheinland-Pfalz, wo es überhaupt keine Einspruchsmöglichkeit gibt. Und das verstößt meines Erachtens gegen die Verfassung, wenn man hier sagt, es gibt keinen Rechtsschutz. Denn 19 Absatz 4 Grundgesetz gewährt eben einen Rechtsschutz, auch einen vorläufigen Rechtsschutz gegenüber jedem Eingriff der öffentlichen Hand.
Nimmt man nicht da auch die Wahlwiederholung sozusagen gegenüber der potenziellen Wahlverschiebung als deutlich weniger milde Folge in Kauf?
Also hier sind politische Entscheidungen im Spiel, auch beim Gericht. Ja. Die SPD in Rheinland-Pfalz regiert seit, glaube ich, 35 Jahren etwa. Man kann davon ausgehen, dass die meisten Richter auf dem Formular der SPD an den höheren Instanzen sitzen. Und der Verweis auf eine Wahlanfechtung ist ein noch nicht mal stumpfes Schwert. Wir wissen alle, wie lange Verwaltungsverfahren, Gerichtsverfahren, Verfassungsverfahren dauern. Im Zweifelsfalle ist schon wieder ein neuer Bürgermeister oder ein zweiter gewählt, bevor eine solche Entscheidung gefällt wird. Zumal, wenn die Gerichte politisch entscheiden, was halt immer mehr der Fall ist.
Und der stattdessen gewählte Oberbürgermeister ist ja dann gewissermaßen abzuwickeln, weil dessen Wahl und damit auch seine Ernennung zum Wahlbeamten ja nichtig ist.
Ja, das wird nicht passieren, das auf keinen Fall. Was ist die Frage ex tunc? Auch da werden die Gerichte sich was einfallen lassen. Da bin ich sehr überzeugt. Es wäre natürlich von der Nichtigkeit auszugehen, aber das wird mit Sicherheit nicht passieren.
Das Oberverwaltungsgericht schildert ja selbst, dass es sich um ein systematisches staatliches Vorgehen letztlich gezielt gegen die AfD handelt. In der Schlussbegründung steht ja ausdrücklich, auch in der Tatbestandsschilderung, dass die Kommunalaufsicht die Kommunen aufgefordert hat, bei Zweifeln an der Verfassungstreue von Kandidaten Stellungnahmen der Abteilung für Verfassungsschutz des sozialdemokratischen Innenministers einzuholen. Kann man sowas verfassungsrechtlich überhaupt rechtfertigen? Der Staat schlägt der Kommune vor, eine Vorauswahl geeigneter Kandidaten zu treffen und den Geheimdienst zu nutzen. Stichworte passives Wahlrecht, Parteienprivileg, kommunale Selbstverwaltung.
Also in einer funktionierenden Demokratie, und wir verweisen ja immer ganz gerne auf andere Länder, wo das nicht funktioniert, sollte das nicht sein. Es gibt erstmal das Prinzip der Gewaltenteilung. Also hat die Exekutive da eben nicht, sich reinzumischen. Zweitens ist natürlich ganz klar nach Artikel 20 Grundgesetz, die Wahlen sind gleich, geheim und allgemein. Also jeder hat das Recht, sich zur Wahl zu stellen. Und da hat sich natürlich kein Verfassungsschutz einzumischen, schon gar nicht der amtierende Innenminister. Das ist ein Unding, was hier läuft. Und das Oberverwaltungsgericht hat ja ganz klar gesagt, also diese nicht nachgewiesene Treue zur Verfassung würde auch darin liegen, dass er ja immerhin AfD-Mitglied ist und dies ist eingeordnet als weiß weiß ich auch noch. Hierfür ganz klar gegen das Parteienprinzip verstoßen, dass eine Partei gleich zu behandeln ist, solange das Bundesverfassungsgericht nicht entschieden hat, sie wird verboten. Und auf dieser Ebene quasi die Mitgliedschaft in der AfD als Begründung herzuziehen, um ihn zu benachteiligen, das schlägt dem Fassett den Boden aus. Das ist so evident verfassungswidrig, dass man nur den Kopf schütteln kann. Es ist nur mittlerweile so, Degenhardt hat das letzte Woche in der NZZ mal ausgeführt, der Staatsrechtler, dass mit Vorbild Bundesverfassungsgericht die Richter immer politischer werden, immer politischer entscheiden. Und als gestandene Juristen, wir wissen alle, wie das laufen kann. Wir haben gelernt, wir kriegen einen Fall auf den Tisch und subsumieren das durch und kommen zu einem Ergebnis, von dem wir manchmal selbst erstaunt sind. Mittlerweile ist es leider so, dass die Gerichte ein Ziel vor Augen haben, ein Ergebnis, und dann irgendwo schlüssig formulieren, wie das Ergebnis aussehen muss. Das ist natürlich grundverkehrt und verfassungswidrig, aber mittlerweile leider gang und gäbe. Und das ist extrem gefährlich und das legt die Axt an die Demokratie und nicht umgekehrt die AfD.
Das erinnert an eine Äußerung der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel, dass man die Dinge von ihrem politischen Ende her sehen müsse. Das ist vielleicht nicht die richtige Maxime für Gerichte. Also im Grunde genommen ist es ja durch dieses Verfahren und die Einschränkung des vorläufigen Rechtsschutzes so, dass politische Wettbewerber, wenn die Zweifel an der Verfassungstreue eines Kandidaten haben, dann kann der sich erst nach der Wahl wehren, wenn diese Zweifel nicht schon bei summarischer Prüfung offensichtlich ohne jede Substanz sind. Also es gibt gewissermaßen einen im Zweifel für die Verfassungszweifel oder die Treueeinschränkung.
Und genau das ist auch verfassungswidrig. Wir sind nicht im Laufbahnbeamtenrecht, sondern wir sind bei Wahlen. Und da entscheidet der Wähler immer noch, wen er wählen soll und kann. Und es gibt keine Vorauswahl der Verwaltung. Es ist eine andere Frage nach der Wahl. Da kann man drüber nachdenken, ob dann die Verfassungstreue geprüft wird in einem Verfahren, das eben nicht ein Schnellverfahren ist und nicht besetzt ist mit der politischen Konkurrenz wie der Wahlausschuss. Da hat Bayern eine bessere Lösung, die sagen, er ist zuzulassen, wenn er nicht nachweisbar gewährleisten kann, dass er zur Verfassung steht. Und hier ist es ja so, wir haben dieses üble Gutachten der Abteilung für Verfassungsschutz über 11 Seiten, wo derartig lächerliche und obskure Vorwürfe stehen, wie zum Beispiel Rezession von Herr der Ringe und sich beschäftigen mit den Nibelungen sagen, dass allein, wenn zufällig mal an einem Verwaltungsgericht oder einem Oberverwaltungsgericht juristisch und menschlicher und geistiger Sachverstand zusammenfallen sollte, man sagen müsste, Leute, nee, so geht's nicht. Der Mann ist zuzulassen, wir können hinterher schauen, ob das mit der Verfassungstreue nicht so ist, wie ihr euch das vorstellt oder es das ist, aber im Vorfeld ist es ein Unding.
Es kommt ja noch hinzu, dass wir trotzdem im vorläufigen Rechtsschutzverfahren sind. Da gilt ja nicht der Amtsermittlungsgrundsatz, sondern letztlich der Beibringungsgrundsatz und Tatsachen müssen glaubhaft gemacht werden. Reicht denn zur Glaubhaftmachung tatsächlich eine, ich sag mal so, düster spekulative Erzählung einer Geheimdienstabteilung des Innenministers? Gibt es irgendjemanden, von dem Sie sich vorstellen können, dass er das nachvollzieht?
Na, ich habe ja eben von dem gesunden Menschenverstand gesprochen. Hier ist ein ganz klares politisches Ziel die Grundlage der Entscheidung. Man wollte das Ergebnis haben, dann wird geraumt und gemunkelt und dann wird letztendlich natürlich das vom Oberverwaltungsgericht, jetzt kommt wieder die Menschenwürde, dann wird behauptet und ausgelegt, weil sich Joachim Paul mit Remigration beschäftigt hat und vielleicht auch mal den Herrn Sellner angehört hat, dass er halt auch einen verfassungswidrigen Remigrationsbegriff verwendet, was völliger Blödsinn ist, hat er nie gemacht, wird ihm auch noch nicht mal schlüssig behauptet, sondern es wird vermutet, ausgelegt, interpretiert, weil irgendjemand geraunt hat. Das ist einfach ein Unding, deswegen er ist, sage ich ja, wenn nachweisbar irgendwas dran wäre, und das ist nachweisbar ist nicht das, was ein Verfassungsschutz in Deutschland sagt, der ist weisungsgebunden vom Innenminister, der ist ein SPD-Mann. Wenn das nachweisbar wäre, okay, da könnte man drüber diskutieren, aber das Oberverwaltungsgericht spricht ja auch, es ist nicht offensichtlich willkürlich, also nur normal willkürlich, was hier geschehen ist und das soll dann okay sein. Also da hat sich das UVG selbst entlarvt in meinen Augen in dieser Formulierung.
Also wenn wir nicht die Qualität der angeführten vermeintlichen Indizien für die Zweifel an der Verfassungstreue des Herrn Paul hier ansprechen würden, dann ginge die Rechnung der SPD auf, eine Art Anti-AfDismus zu befeuern, das Gerücht über die AfDler. Also was sind denn nun die verfassungsfeindlichen Einzeltaten des Herrn Paul genau?
Ja, ich erkenne keine. Also wir hatten einmal das Thema, er hat eine Rezession zum Herr der Ringe geschrieben. Die Forderung, Rheinland-Pfalz hätte sich hier stark machen müssen für eine neue Verfilmung, ist nachvollziehbar. Also ich sehe nichts und ich sehe auch in allen Äußerungen nichts, was nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt wäre. Wir haben Artikel 5, wir haben Artikel 3, dass keiner wegen seiner politischen Anschauung verfolgt werden darf. Und ich sehe nirgends einen Ansatz, der nicht grundrechtlich abgesichert wäre durch Herrn Paul.
Es geht ja so weit, dass sogar die Veranstaltung im Quartier Kirchstein deshalb ihm zu Lasten gelegt wird, weil er selbst sein Wahlkreisbüro in dem Quartier Kirchstein hat. Also es geht nicht nur um eine Kontaktschuld, sondern auch sozusagen eine räumliche Näheschuld. Aber es geht durchgängig gewissermaßen nur um kommunikative Veranstaltungen des politischen Diskurses, richtig?
Ja, da müsste man jetzt die ganze CDU, CSU verfassungsrechtlich beobachten, weil sie bei der Wahl des Bundeskanzlers auf die Stimmen der Linken gesetzt haben und mit diesen verhandelt haben, die ja meines Erachtens eher in Betracht kommen, beobachtet zu werden, wenn ich mir manche Äußerungen anschaue. Ja? Das ist ein Unding. Kontaktschuld ist im Grundgesetz nicht vorgesehen. Ja? Und dass man sich auch mit Andersdenkenden beschäftigt, auch zum Beispiel auf wissenschaftlicher Ebene, auch mit Meinungen eines Herrn Sellner, da kann man auch diskutieren, ob die verfassungswidrig sind oder nicht. Er ist auch Österreicher, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber es muss doch möglich sein, in einer freiheitlichen Demokratie sich mit diversen Meinungen auseinanderzusetzen, die erstmal anzuhören, ohne dass man hier unter Kontaktschuldverdacht kommt. Das kenne ich nur aus der DDR und aus der Nazizeit. Das haben sich die Schöpfer des Grundgesetzes nicht so vorgestellt.
Also das Urteil des OVG zeichnet ein Bild, das man sagen kann, die aktive und passive Mitwirkung an einem politischen Diskurs rechts von der SPD, der nicht einmal Halt macht vor kritischen Thesen zur Migrationspolitik, der lässt Zweifel an der Verfassungstreue aufkommen.
So ist es.
Also gewissermaßen der politische Diskurs in der offenen Gesellschaft Karl Poppers ist quasi verfassungsfeindlich, beziehungsweise lässt Zweifel an der Verfassungstreue aufkommen. Ich muss sagen, meine Meinung ist schon zur Überzeugung erstarkt, dass die an dieser beamtenrechtlichen Angelegenheit beteiligten Beamten der Stadt Ludwigshafen, des Verwaltungsgerichts, des OVG, aber vor allem auch des Ministeriums des Innern des Landes Rheinland-Pfalz, ganz massive Zweifel an ihrer Rechts- und Verfassungstreue begründet haben. Sie verachten und bekämpfen nämlich systematisch das Demokratieprinzip mit diesem offenen Diskurs. Können Sie diese zugespitzte Meinung von mir nachvollziehen?
Ich kann sie nicht nur nachvollziehen, ich teile diese Meinung. Ja, wenn man nur um die Erhaltung der Macht anfängt, die Demokratie zu beschädigen, wenn man glaubt, man ist im Moralischen da in der Vorhand, was hier ständig mittlerweile passiert in unserem Land, das kann einfach nicht sein. Die Schöpfer des Grundgesetzes drehen sich im Grab rum. Aber mittlerweile ist es so, dass nur noch Haltung zählt und tatsächlich das mittellinke Spektrum in Deutschland denkt, wegen der Bekämpfung der AfD sind jede Mittel recht, da kann man auch mal Gesetz brechen und dann ist das Grundgesetz nicht mehr so wichtig.
Ja, der Originaltitel des Buches von Karl Popper lautet »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«.
Ja.
Denen müssen wir uns, glaube ich, zunehmend zuwenden, auch vielleicht beamtenrechtlich. Darf ich Sie fragen, ob Sie jetzt auf dem Weg nach Karlsruhe sind?
Sie dürfen mich das fragen. Ich sage ehrlich, wir sind das am Prüfen mit mehreren Kollegen. Wir sind überzeugt, dass wir recht haben, sowohl nach Karlsruhe zu gehen, als auch an den Verfassungsgerichtshof in Rheinland-Pfalz. Aber wir schätzen das auch realistisch ein, dass wir weder dort noch dort Freunde haben. Und wir haben in letzter Zeit, also im Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz mit diesem Dreierurteil und auch Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht erhalten, wo wir einfach sagen, wie Degenhardt gesagt hat, dort wird politisch gedacht und nicht mehr, wie wir es klassisch gelernt haben, wir sind Bewahrer der Grundrechte für das Volk. Also wir achten darauf, für den Wähler, das Volk, dass der Staat nicht übergriffig ist, sondern es ist umgekehrt mittlerweile so, dass die Grundrechte genommen werden, um die Regierenden zu schützen. Das ist eine Pervertierung der Lage, ist aber zu beobachten, kann, glaube ich, keiner ernsthaft bestreiten. Von daher, ja, wir prüfen es. Ob es Sinn macht, entscheiden wir uns noch.
Verehrter Herr Dr. Wirth, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Wie man es auch dreht und wendet, trotz der Zuversicht, die der Freispruch von Michael Ballweg begründet, fällt die Diagnose nicht wirklich positiv aus. Der Rechtsstaat hat Schaden genommen und diejenigen, die die Schäden verursacht haben, verleugnen noch die Diagnose. Von therapeutischen Bemühungen keine Spur. Es bleibt für mich daher dabei, die kritische Öffentlichkeit muss dranbleiben und wo es nur geht, eben Öffentlichkeit herstellen. Dass wir im Kontrafunk dranbleiben, darauf können Sie setzen. Darum schalten Sie auch nächste Woche am Freitag wieder ein, wenn Sie Michael Moser begrüßt mit der nächsten Sendung des Rechtsstaats im Kontrafunk.